Ja, vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ihr habt uns schon gut eingestimmt auf die Gegenwart Gottes. Viele gute Aussagen haben wir von Herzen mitgesungen, haben uns bewusst gemacht, welch ein Reichtum wir haben, dass wir diesen, unseren Gott, nicht nur kennen, sondern eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Ihr wisst ja, dass ich mich, wenn es irgend geht, nach den vorgeschlagenen Predigttexten halte, die aus den Perikopen. Das hat den Vorteil, dass man den unangenehmen Dingen nicht so schnell ausweicht. Wenn man Kinder fragen würde, was würdet ihr am liebsten essen, dann am liebsten immer etwas Süßes. Aber wir wissen ganz genau, das wäre ungesund. Eine ausgewogene Ernährung ist unbedingt wichtig zu einem gesunden Körper. Und das ist im Geistlichen ganz genauso. Und das Gute ist, im Wort Gottes, da sind nicht nur die schönen, die Rosinenseiten aufgezeigt, sondern die Wahrheit. Und zu der ganzen Wahrheit gehören auch Dinge, die uns vielleicht im ersten Blick unangenehm erscheinen, so vielleicht wie der heutige Predigttext. Aber bei richtigem Nachdenken werden wir sagen, doch, ist es gut, dass mir das von vornherein gesagt wird. Also dieser Predigtvorschlag, das ist keine einfache Kost. Es ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 18 bis 25. Und wir werden den Segen dieses Textes, dieser Aussage, erst richtig und besser verstehen, wenn wir ihn im ganzen Zusammenhang betrachten, eigentlich im ganzen Kontext des Neuen Testamentes. Die ersten Verse 18 bis 20, die werdet ihr hören wie eine Provokation. Wird sagen, das heute noch? Aber dann, wenn wir den Schluss verstanden haben und den akzeptieren, dann werden wir auch in dem Mittelteil etwas haben. Also ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich lese uns den Text aus der neuen Genfer Übersetzung, weil die sprachlich etwas flüssiger ist. Da steht also, schreibt der Petrus, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten, hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ein Vers ist mir so beim Vorbereiten ins Blickfeld gefallen, das soll das Thema sein. Dazu hat der Herr euch berufen. Es geht also um unsere Berufung. Dazu hat er euch berufen. Ich denke, die meisten unter uns haben sich ihren Beruf selber ausgesucht. Hoffe ich jedenfalls. Oder haben euch eure Eltern gezwungen, gedrückt, in diese oder jene Richtung zu gehen? Ich weiß es nicht. Hier in dem Geistlichen heißt es, der Herr hat euch berufen zu dem, was wir jetzt hier und heute sind. Das war so der Schlüsselvers und ich meine, in diesem Abschnitt geht es mehr oder weniger deutlich um die Sinnfrage des Lebens. Wozu bin ich eigentlich auf dieser Erde? Was ist das Ziel meines Lebens? Kenne ich meine Berufung? Kennst du deine Berufung? Und noch eine viel peinlichere Frage ist, lebst du in deiner Berufung? Berufung, in dem Wort steckt ja auch Beruf. Das hat etwas zu tun mit der Tätigkeit, mit dem, was ich ausübe. Nur denken wir nur nicht immer gleich an diese klassischen Berufe von Bäcker, Schlosser und Automechaniker oder irgendetwas, sondern ganz allgemein das, was ich tue. Hausarbeit, Kinder erziehen, Gartenarbeit, predigen, ich weiß es nicht. Es gibt viele Aufgaben, das ist so breit gefächert. Um im Arbeitsleben da eine Ordnung reinzubekommen, gibt es ja sozusagen Arbeitsverträge, in denen man versucht, ziemlich genau festzuhalten, was man erwartet und was man auch bereit ist zu leisten. Das handelt man miteinander aus. Und wenn man dann aufeinander gekommen ist, dann unterschreiben das beide Seiten und dann ist das verbindlich. So weit, so gut. Aber in der Praxis ist es doch oft so, dass nicht alles, was im praktischen Leben vorkommt, auch genau so schon im Papier festgehalten wurde. Und dann fangen oft die Schwierigkeiten an, weil der eine interpretiert das so und der andere etwas anders. Wir kennen das sicher auch, wo dann hinterher irgendwann der Streit losbricht und sagt, ja, ich habe das aber so verstanden und der andere sagt, nee, das war aber so. Und es kann sein, dass es sogar dem Buchstaben nach noch okay war, aber dem Geist, dem Inhalt nach nicht. Vielleicht, wenn man so die Tagesnachrichten mitbekommt, dann erinnert ihr euch vielleicht so, Saarländischer Landtag, Landtagsfraktion, Rote Hosen. Die Herren dachten, sie hätten alles richtig gemacht, das war erlaubt. Und dann stellt die stellen dann fest, das Geld, das sie da ausgegeben haben, das war nicht okay. Das müsst ihr zurückzahlen, dann müsst ihr jetzt noch eine Strafe bezahlen. Und dann streitet man sich vor Gericht oder vor Ausschüssen über die Richtigkeit. Wenn wir jetzt vielleicht in unsere eigene Personalakte schauen würden, was habe ich denn unterschrieben? Da sagst du, ja fein raus, ich habe nichts unterschrieben. Ich habe keinen außertariflichen Vertrag. Einige unter uns haben ja einen außertariflichen Vertrag. Da steht noch ein bisschen mehr drin, was man soll und was man nicht soll. Aber jetzt sagst du, ich bin ja so ein ganz normaler, ich hab nichts unterschrieben, ich bin fein raus. Ja? Aber wie ist das dann, wenn man keinen außertariflichen Vertrag hat, dann hat man einen allgemeingültigen Vertrag. Und ob ich ihn kenne oder nicht kenne, ob er mir gefällt oder nicht gefällt, er ist rechtskräftig. Das ist bei Gott auch nicht anders. Wenn ich mit Gott keinen außergewöhnlichen, außertariflichen Vertrag abgeschlossen habe, dann gilt der allgemeingültige Vertrag Gottes. Und wisst ihr, was da drin steht? Ich glaube, den kennen wir wahrscheinlich genauso wenig, wie wir den allgemeinen Arbeitsvertrag immer so vor Augen haben. Ich gebe euch mal so ein paar Kostproben, was unter dem Vertrag Gottes mit uns Menschen steht. In Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Haben wir das verinnerlicht, was das heißt? Oder Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Oder Jakobus 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Und was sagt der Herr Jesus in Johannes 8, Vers 24? Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Was haben wir dagegen zu halten? Wie begegnen wir dieser Aussage, diesem Vertrag? Also wenn wir keinen persönlichen Vertrag mit Gott haben, dann gilt das, was ich eben gelesen habe. Und ich glaube, dann stehen wir ganz schön schlecht da. Dieser Zustand, der wird in Vers 25 dann beschrieben. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Schafe, die sich verlaufen haben. Welches Schicksal wird die erwarten? Früher oder später? Nichts Gutes. Die Bibel gibt uns reichlich Auskunft darüber, was die erwartet, die keinen persönlichen Vertrag mit Gott abgeschlossen haben. Aber leider wird da nicht viel Gutes drüber gesagt. Alle haben gesündigt. Auf Sünde folgt ewiger Tod. Ewiger Tod. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott und so weiter. Ich möchte keinem Menschen heute Morgen Angst machen. Aber wer darüber noch keine Gewissheit hat, wie sein Vertrag mit Gott aussieht, der sollte sich sehr deutlich und schnell darum bemühen, einen persönlichen Vertrag mit Gott zustande zu bekommen, damit ein nicht das Urteil Gottes trifft, wie ich es eben aus Römer und Jakobus und folgende zitiert habe. Unser Predigttext spricht eine andere Gruppe von Menschen an. Menschen wie du und ich, hoffe ich, nämlich solche, die sich auf die Nachfolge eingelassen haben, die sich haben rufen lassen, die eine persönliche Berufung angenommen haben. Und mit dieser persönlichen Berufung möchten wir uns heute Morgen etwas näher beschäftigen. Natürlich gibt es in dieser persönlichen allgemeinen Berufung auch noch so Sonderberufungen. Der Herr hat immer mal wieder Menschen zu ganz besonderen Diensten herausgerufen, aber das ist jetzt heute Morgen nicht mein Blickfeld, sondern wir, die Allgemeinen, das Fußvolk ist gemeint. Zu unserem Text. Was meint der Petrus wohl damit, wenn er im 21. Vers sagt, hierzu seid ihr berufen? Und dann habt ihr das noch im Ohr. Ihr Sklaven, dient euren Herren und nicht nur den Guten, auch den Schlechten, auch die, die euch Unrecht tun. Das ist unsere Berufung? Ist das ein Schmankerl? Ist das einladend? Dieser Brief richtet sich an gläubige Menschen, an Christen, die Christen geworden sind, die den Herrn Jesus persönlich angenommen haben, dass diesen Opfertod Jesu als ein persönliches Gnadengeschenk angenommen haben. Wie kommt denn so eine Berufung zustande? Und wie wird sie wirksam? Petrus schreibt im ersten Kapitel, im zweiten Vers, ihr seid auserwählt, nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in Heiligung des Geistes, zum Gehorsam, zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede sei euch Der Jesus sagt in Matthäus 20, 16 und Matthäus 22, 14, also werden die Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber sind Auserwählte. Wenn also unterschieden wird zwischen Berufen und Auserwählen, dann müssen wir nochmal klären, was ist denn jetzt? Bin ich ein Berufener oder bin ich ein Auserwählter? Und welche Konsequenzen hat das? Sind damit verbunden? Ich bin ja sicher nicht der richtige Mann, um euch über Auserwählung und Berufung das theologisch so auseinanderzupulen, dass das seine Richtigkeit hat. Aber ich versuche es mal so, wie ich es verstanden habe. Ich weiß, Spurgeon und Calvin und viele andere, die hatten da eine besondere Erkenntnis in dieser Frage, wie diese gnadenvolle Erwählung vor Grundlegung der Welt ausgesehen hat, also in Klammern Prädestinationslehre. Da haben sich viele den Kopf drüber zerbrochen und gestritten. Da kann ich überhaupt nicht mithalten mit meinem Wissen. Ich möchte das einfach mal so schlicht und einfach weitergeben, wie ich diese Berufung und Erwählung verstehe. Das waren gelehrte Leute, die hatten viel tiefere Einblicke. Der Herr Jesus sagt, diese eben erwähnten Beispiele aus Matthäus 20 und 22, da geht es einmal um die Geschichte mit den Arbeitern im Weinberg und das andere ist die Einladung zu diesem besonderen Hochzeitsmahl, das ganz großartig vorbereitet wurde und dann die geladenen Gäste nicht kommen wollten und dann die Knechte an die Hecken und Zäune geschickt wurden auf die Landstraßen, um dann alle einzuladen. Die kommen, das ist eine Geschichte, da müsste man auch lange drüber reden, aber nur so ein ganz kurzer Hinweis für die, die nicht genau wissen, was da stand. Der Herr Jesus sagt, am Ende dieser unterschiedlichen Gleichnisse, bei denen am Anfang eine ganz großzügige Einladung ausgesprochen wird, aber am Schluss nur ein ganz kleiner Kreis tatsächlich dann erwählt war, am Ende zählte letztlich der Gehorsam, nicht alles drumherum. Und um das auch noch zu sagen, es stand am Anfang der Berufung nicht ein Eignungstest, wer kann was und wie gut, sondern es war nach ganz anderen Kriterien ausgesucht worden oder eingeladen worden. Wer die Einladung hörte und den Worten glaubte und wer sich in Bewegung setzte und die Bedingungen des Angebotes akzeptierte, das war am Ende der Beschenkte, der Erwählte oder der Auserwählte. Bei den Arbeitern in Weinberg wurden ja alle erreichbaren Leute eingeladen zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Das war zum Beispiel so ein Beispiel für Arbeitsverträge. Es wurde ja von Anfang an ganz deutlich gesagt, was jeden erwartet. Aber unterschiedlich haben sie es aufgenommen. Am Schluss dachten doch die, die den ganzen Tag geschuftet haben, jetzt kriegen wir doch mehr als die, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Aber der Herr sagt, war ich ungerecht? Nein, ich habe mich an den Vertrag gehalten. Und bei den Hochzeitsgästen, die vorher ausgesucht waren, die waren unwürdig. Und dann wurden einfach wahllos Leute zusammengesucht von der Straße, die eingeladen wurden und die dann auch kamen. Und dann diese komische Geschichte mit diesem einen, dieser arme Tropf, der da mit dem falschen Kleid in der Hochzeitsgesellschaft aufgefallen ist. Und der bekommt dann so eine drakonische Strafe. Warum? Was hat der denn falsch gemacht? Also wohlgemerkt, es ging nicht um gut oder böse. Denn es heißt ja vorher, die Knechte haben sowohl böse als auch gute eingeladen. In der Gesellschaft waren gute und böse. Das Einzige, was diesen Mann ausgezeichnet hatte, war, dass er die Bedingungen, um in diese Hochzeitsgesellschaft zu kommen, nicht erfüllt hat. Er wollte nicht sich umziehen. Er wollte sein altes Kleid nicht loslassen, sich das Neue überziehen lassen. Das war das Fatale an der Geschichte. Und für ihn gab es da dieses schreckliche Urteil. Also, ich denke, die Entscheidung war nicht, wie gesagt, nach Qualifikation, sondern Gehorsam oder Ungehorsam. Die Bedingungen der Einladung sind einzuhalten und zu akzeptieren. Soweit wird es uns sicher leicht fallen, diese Frage der Berufung und der Erwählung zu akzeptieren. Ich habe die Einladung gehört, ich habe sie angenommen, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen, ich habe meine Schuld bekannt, ich habe Vergebung bekommen. Ja, ich bin ein Berufener, ich bin ein Erwählter. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn man meint, ich habe alles richtig gemacht. Kennt ihr das? Dann lehnt man sich zurück und denkt, na, jetzt lass mal kommen. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ja? Ich bin leider noch nicht ganz fertig mit meinem Text. Es könnte noch etwas ungemütlich werden, wenn wir jetzt die Bedingungen und ihre Konsequenzen ansehen. Aber auch hier wollen wir von Anfang an ganz klar festhalten, auch bei unserer Berufung gibt es am Anfang keinen Eignungstest über Begabungen, über Fähigkeiten. Aber es gibt ein Vorbild, an dem wir uns orientieren sollen, an dem wir auch gemessen werden. Und dieses Vorbild ist ganz eindeutig und klar unser Herr Jesus Christus. An welche besonderen Fähigkeiten würdet ihr jetzt denken, wenn ihr sagt, der Herr Jesus ist mein Vorbild? Ich versuche, so zu leben wie er. Welche Seite, das hat mich überrascht, welche Seite unseres Herrn wird hier jetzt als Beispiel, als beispielhaft, als erstrebenswert beschrieben? Es war nicht etwa der Christus, der auf dem Wasser gehen konnte. Es war auch nicht der Christus, der Brot vermehren konnte, das Tausende gesättigt wurden. Auch nicht der Christus, der alle Krankheiten heilen konnte. Nicht der, der mit seinen klugen Antworten die Herausforderer mundtot machen konnte, schlagfertig war. Nicht der, der in glühendem Eifer aufgeräumt hat im Tempel, die Unordnung, das, was ausgeufert ist, zurechtzurücken. Auch das gehört zu unserem Herrn. Aber eigenartigerweise werden diese Beispiele so nicht erwähnt. Und ehrlich gesagt, damit könnte ich mich sofort identifizieren. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich sogar eins zu eins in meinem Leben übernehmen. Diese Seite von Christus, diese Macht haben, diese Vollmacht haben. Nein, die Eigenschaften, die hier erwähnt sind, haben einen anderen Schwerpunkt. Und ich glaube, dass das auch richtig ist. Wenn nämlich die eben erwähnten Eigenschaften zu unserem Leben gehören würden, ich glaube, jedenfalls bei mir, wird das zutreffen, wird meinem Charakter nicht gut tun. Dann wäre ich sehr schnell der Macher. Wenn ich komme, dann. Ich kann das schon. Und es würde meinem Charakter nicht gut tun. Es ist nicht von ungefähr, dass hier das so steht, in seinen Fußstapfen wandeln. Könnt ihr euch das so vorstellen? In meinen Fußstapfen wandeln. Habt ihr schon mal jemanden oder eure Familie, eure Kinder oder eine Gruppe über so einen kleinen Gebirgsbach geführt? Ich erinnere mich an so ein paar Situationen. Da liegen da manchmal so Steine, die aus dem Wasser ragen. Und dann kann man von einem Stein zum anderen den Bach überqueren, ohne nasse Füße zu kriegen. Aber da muss man schon genau gucken, wo der vorgegangen ist, ob das gepasst hat. Muss man ganz dicht dran sein. und das nachmachen. Und noch deutlicher wird das bei einer richtigen Klettertour. Da muss jeder Schritt, jeder Griff genau sitzen. Da muss man gucken, was macht der Führer? Wie setzt der das an? Und ein Fehltritt kann ganz böse Folgen haben. Also nochmal zu der Liste der tugendhaften Vorbilder in unserem Text. Vers 21b heißt es, für euch gelitten. Habt ihr schon mal für jemanden anders gelitten? Aber nicht so zwangmäßig, sondern freiwillig. Aus Liebe etwas auf euch genommen, vielleicht ein Unrecht, vielleicht, ja, ich weiß nicht, einfach den Kopf hingehalten für den anderen. Vers 22, der keine Sünde beging und über dessen Lippen kein unwahres Wort ging. Keine Lüge, kein Betrug kam über seine Lippen. Der geschmäht nicht mit gleichen Worten und mit der gleichen Geste antwortete. Also wenn mir irgendeiner so kommt, beim Autofahren zum Beispiel, ist da nicht die Reaktion, dem zeige ich es jetzt, das muss ich doch irgendwie zurückzahlen. Leidend nicht drohte, sondern sich dem anvertraute, der gerecht richtet. Und jetzt könnte man noch sicher einiges dazu anführen. Welche Gefühle kommen in uns auf, wenn wir das als Maßstab, als Vorbild hören? Das soll unser Vorbild sein, erstrebenswert sein für uns. Ich kann nicht sagen, wie es euch geht, ich kann nur sagen, wie es mir geht. Ich empfinde eine Mischung aus Ablehnung. Das kann ich nicht. Das schafft keiner. Bis hin, da mache ich nicht mit. Macht das ohne mich. Tschüss. Ich will nicht mehr. Das geht nicht. Erst nach einer längeren Zeit des Nachdenkens oder auch des Ausprobierens und des Umherirrens, nach anderen Lösungen suchend, nach Alternativen suchend, komme ich wieder zu dem Punkt und stelle fest, allein schaffe ich es nicht. Das, was hier gefordert wird oder erwartet wird, das schaffe ich alleine nicht. Ich brauche einen Hirten für meine Seele. Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Ich brauche jemanden, der mir die Fußstapfen vormacht, an denen ich mich orientieren kann. Erst wenn ich seine Spur der Schritte wieder aufnehme, kommt Frieden in mein Herz, kommt Hoffnung und Vertrauen zurück. Dann erlebe ich Trost in notvollen Zeiten. Dann höre ich die Wahrheiten seines Wortes und erkenne die Segnung seiner Führung. So möchte ich meine Berufung verstehen. Und mir ist dabei bewusst, dass Gott seine Seite des Vertrages hundertprozentig einhält und eingehalten hat. Ich bleibe immer noch in der Bringschuld. Ich darf ein Lernender sein bei Gott. Was hat der Herr Jesus seinen Jüngern versprochen? In Johannes 16,3. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird das nicht aus sich selbst, sondern er wird das reden, wovon, was er hören wird. Das wird er euch weitergeben. Wie lange würdet ihr jemanden Hilfe oder Förderung anbieten? Ich habe in meiner Berufszeit mehrmals Lehrlinge zugeteilt bekommen, denen ich etwas beibringen sollte. Und dann war es so, wenn ich merkte, sie waren lernwillig, dann habe ich auch mal meine Akkordzeit geopfert, um ihnen einzige Kniffe und Dinge beizubringen. Dann habe ich sie üben lassen und Zeit investiert. Aber wenn dann jemand da war, der schon beim zweiten machte, das kann ich alleine, das wusste ich schon, dann war ganz schnell die Klappe runter. Ich sagte, dann mach doch. Einer, der nicht lernwillig ist, da investiert man nicht gerne. Aber wenn jemand lernwillig ist, doch sehr gerne. Nur die Frage, wie lange? Wie lange habe ich diese Spannkraft? Ihr kennt wahrscheinlich auch alle das Dschungelbuch. Da sagt dann der Balu zu Mowgli, ich bringe dir alles bei, was ich weiß. Und das dauert nicht lange. Klar, der wusste nicht so viel, aber der hat sich richtig eingeschätzt. Ich denke, wir als Eltern haben bestimmt schon einen längeren Atem, unseren Kindern etwas beizubringen. Und die Lehrer unter uns, ich bewundere die, wie viele Jahre sie immer und immer wieder investieren in die Kinder hinein. Und wahrscheinlich auch mit diesem Unterschied, wenn sie es gerne aufnehmen, macht man wahrscheinlich noch mehr, als man muss. Und wenn sie zumachen, dann macht man auch zu. Der Herr Jesus hat einen sehr, sehr langen Atem. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 11, 29, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Allein an diesen zwei Disziplinen übe ich schon mein ganzes Leben in der Nachfolge und ich bin noch lange nicht fertig. Es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen meinem Herrn und mir, was das Demütigsein und das Sanftmütigsein anbetrifft. Da merke ich immer wieder, ja, und ich bin so dankbar, dass der Herr noch nicht gesagt hat, komm, du lernst das nie, ich gebe es auf. Nein, er lädt uns immer wieder ein und sagt, komm in mein Joch, komm in meine Fußstapfen, schau mich an, such die Gemeinschaft mit mir, höre auf mein Wort. Und mit den Sonderberufungen, da ist das im Regelfall so wie mit den Beförderungen auch im richtigen Berufsleben. Normalerweise kommt nach der Bewährung die Beförderung. Und in wenigen Ausnahmefällen kommt die Bewährung erst nach der Beförderung. Und das ist für die Betroffenen oft sehr, sehr anstrengend. Und jetzt könnten wir verschiedene Personen in der Bibel einfach mal so betrachten. Wie sah dann ihre besondere Berufung aus, diese außertariflichen, diese herausgestellten? Wenn ich an Mose denke, wenn ich an Samuel denke, wenn ich an David denke und viele, viele andere, könnten wir durchgehen. Ich will nur mal zwei ganz exemplarisch für zwei unterschiedliche Richtungen erwähnen. Der Petrus hat seine Berufung ganz spontan angenommen. Er reagierte auf den Ruf mit der Nachfolge und die Ausbildung kam bei ihm nach der Berufung. Durch viele Niederlagen hat er gelernt und hat in viel Segen arbeiten dürfen, die er uns hinterlassen hat, zum Beispiel jetzt auch in diesem Brief, aber auch zu seinen Lebzeiten. Und er war ein Lernender. Er hat immer wieder eingesehen, aus meiner Kraft kann ich es nicht. Der Mund war ganz vorne. Er war ganz schnell, sich zu begeistern. Und der Herr hat ihn immer und immer wieder an die Seite geholt und hat ihm geholfen, sich zu verändern, dazu zu lernen. Und er hat, glaube ich, bis zu seinem Tod gelernt. Und das andere Beispiel, der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und auch gerufen wurde, komm, folge mir nach. Und er brachte viele gute Voraussetzungen mit. Er war reich, er war gebildet, er war fromm, er war jung. Der ideale Typ, könnte man sagen. Aber er konnte sich nicht entscheiden. Von ihm lesen wir nicht mehr viel. Das Letzte, was wir von ihm gelesen haben, war: und er ging traurig von dann, von Herrn Jesus weg. Das war das Letzte, was man von ihm gehört hat. Das ist das Ergebnis, wenn man seine Berufung ausschlägt. Wenn man sagt, da mache ich nicht mit oder das kann ich nicht, das ist mir zu schwer oder das will ich nicht. Ich schließe mit zwei zugespitzten Fragen. Wie stehst du zu deiner Berufung? Und wie lebst du deine Berufung? Amen.